Ich hatte in den letzten zwei Stunden vor der Predigt noch mal eine Idee. Deswegen hoffe ich, dass ich das jetzt alles so voneinander kriege, wie ich das vorhab. Bevor ich einsteige in die Predigt, so ein paar Sachen, also hier sind Begriffe gefallen oder so, da sage ich noch kurz mal was zu. Taufe im Heiligen Geist. Es gibt eine Ecke der Christenheit, so ganz grob kann man sagen, auf der einen Hälfte gibt es die katholischen Kirche und auf der anderen Seite, und dann gibt es noch so ein paar Orthodoxe und so, ne? Und auf der anderen Seite gibt es so den Rest, und der Rest teilt sich dann wieder auf zur Hälfte in pfingstcharismatisch und die andere, also das letzte Viertel ist dann wieder irgendwie der Rest, ne? So. Und dieses Viertel pfingstcharismatisch kennt diese Formulierung Taufe im Heiligen Geist als eigenständiger Begriff. Und also das ist jetzt alles sehr grob, ne? Die Zahlen, da werde ich jetzt von jedem Kirchenhistoriker geschlagen, ne? Aber so, ne? Also diese Gruppe pfingstcharismatisch benutzt Taufe im Heiligen Geist und meint damit, dass es eine punktuelle, einmalige Erfahrung gibt mit dem Heiligen Geist, die einen Unterschied macht von vorher zu nachher, so wie, also wenn ich jetzt ein seriöses Bild benutze, wie verheiratet werden mit dem Heiligen Geist. Wenn ich ein nicht so seriöses Bild benutze, dann würde ich sagen, das erste Mal Sex. Ja, so, also Taufe im Heiligen Geist. Die anderen drei Viertel, wir gehören eher zu den anderen drei Viertel, was diese Frage angeht, die anderen drei Viertel sagen, na, das so mit dem ganz einmalig und punktuell und sowas, nee, sondern Heiliger Geist ist so eine Geschichte immer wieder und immer wieder und immer wieder. Und in der Realität ist das so, dass diese beiden Gruppen inzwischen so gut miteinander können, dass das alles völlig egal ist, sind alles Begriffe. Ja, in der Praxis geht es darum, möglichst viel von Gott. Ja, und ob das nun punktuell oder mehrfach punktuell oder völlig egal. So, gut, also Taufe im Heiligen Geist, das wollte ich nur mal erklären. Dann ist Sprachengebet erwähnt worden. Das findet sich im Neuen Testament. Also das gab es im Laufe der Kirchengeschichte immer mal wieder, also tatsächlich eher so in irgendwelchen skurrilen Ecken, aber die skurrilen Ecken sind ja manchmal die spannenden. Und dann vor ungefähr 100 Jahren ist das Sprachengebet auch wieder in dieser eher pfingstcharismatischen Ecke zuerst so richtig hochgebrochen. Und man ist auf diese Idee gekommen, das richtig sich nach auszustrecken, das zu leben und irgendwie so, weil es halt in der Bibel steht. Was ist Sprachengebet? Jetzt kommt wieder eine nicht so seriöse Erklärung und eine etwas seriösere. Also die nicht so seriöse Erklärung ist, das ist so ein bisschen so wie kleine Kinder, wenn die plappern. Ja? Also hat sich einer schon mal mit 9 Monate alten Kindern unterhalten? Das ist eine Freude, ja? Das ist eine Freude. Und Gott freut sich auch an unserem Plappern, so, ne? Weil manchmal ist das, was wir mit unserem Verstand so voreinander basteln und sowas, nicht das Bessere, vorsichtig formuliert, ne? Also, das ist Sprachengebet. Und jetzt kommt die etwas seriösere Variante davon. Vorhin kam das in Mareikes Beitrag. Mareike spricht Finnisch, ja? Also, so gesehen ist Sprachengebet schon fast eine Einschränkung. Sprachengebet ist eine Spracherweiterung. Also wenn mir die Worte irgendwie versagen, dann kann ich mit Sprachengebet irgendwie noch weitergehen. So erlebe ich es in meinem eigenen Leben. Wenn ich bete, dann ist manchmal irgendwie Schluss und dann fange ich an, Sprachen zu beten. Wenn ich dann irgendwie nochmal einen schlauen Gedanken habe, dann bete ich wieder in Deutsch und dann bete ich wieder in Sprachen. Also so geht es bei mir irgendwie ineinander über. Und dann war eine Frage von, die Elena gestellt wurde, die Antworten fand ich gut, ich würde sie gerne noch mal um eine Antwort ergänzen. Die Frage ist, was machst du damit, wenn du denkst, der Heilige Geist hat gesprochen? Ne? Also ein wichtiges Wort würde ich gerne noch mal wiederholen, ist dieses Thema mit dem Mut. Die meisten Deutschen, und das gilt für diese Gruppe wahrscheinlich auch, die meisten Deutschen sind bei spirituellen Themen alte Schisser. Ja? Wir sind sowas von, nie und könnt ja auch, ne, und irgendwie sowas, ne, und wir versuchen irgendwie, alles, was irgendwie spirituell ist, versuchen wir irgendwie in eine rationale kleine Box reinzuklemmen und also es könnte ja auch nicht von Gott kommen, so, ne, wir haben total Angst und also ganz komisch, also Mut ist für Deutsche bei spirituellen Themen ein unglaublich wichtiges Thema. Ich möchte es nochmal um eine Sache ergänzen, ich empfinde, weil der Geist Gottes, der Heilige Geist, eben Gottes Geist ist, ist das, was er tut, in der Regel etwas, was Liebe hervorbringt. Also wenn der Heilige Geist zu uns redet, ist es das, was er dann in uns hervorbringt, ist das ein Ausdruck von Liebe. Das heißt nicht unbedingt so dieses kuschelige Gefühl. Es ist ja auch ein Ausdruck von Liebe, wenn ich einem unserer Kinder sage, Zimmer aufräumen, ja. Also, die fühlen sich vielleicht in diesem Moment nicht geliebt, aber, ne, so, also, ihr versteht, ne, also, Liebe meint nicht so dieses nur warm kuschelige, das meint auch was anderes. Über Liebe haben wir im letzten Jahr verhältnismäßig viel immer mal wieder geredet. Aber ich finde, das ist so eine gute Testfrage. Ist es Ausdruck von Liebe? Und dann ist Mut ja sowieso doppelt unkompliziert, weil wenn es sowieso Ausdruck von Liebe ist, ist es eigentlich auch wieder völlig egal, ist es jetzt am Puls des Heiligen Geistes oder ist es mein Innerstes, was an irgendeiner Stelle hier hochblubbert. Wenn es Ausdruck von Liebe ist, ist doch gut. Machen. Durch. So, okay. Jetzt fängt die Predigt an. Lebst du? Lebst du? Also, ne, wenn jetzt einer Nein sagt, dann wisst ihr, das so ein bisschen die Frage, ne? Ja. Bist du wach? Nein. Ne? Natürlich, ne, wir leben alle irgendwie, aber wir merken natürlich bei dieser Frage, lebst du, dass die irgendwie so eine, dass das eigentlich eine graduelle Frage ist. Ich lebe total intensiv, ich lebe fröhlich, ich lebe, oder im Moment ist Leben schwierig oder ich kämpfe um mein Leben. Oder, also wir merken in diesen ganzen Sachen, also es gibt eine Gruppe von Leuten, das sind Ärzte, die können die Frage nach lebt der Patient mit Ja oder Nein beantworten. Ja? Aber das ist eigentlich nur was für so eine ganz komische Gruppe von Spezialisten eine wichtige Frage. Also für Ärzte und für Lebensversicherungsverkäufer. Ne? So, und so ist das eigentlich auch bei der Frage mit, hast du den Heiligen Geist? Weil hast du den Heiligen Geist? Wenn du Theologen fragst, ja, dann können die dir Ja oder Nein sagen. Aber das ist total irrelevant. Die Frage ist für den Praktiker, für den normalen Menschen, ist vielmehr eine graduelle Frage. Hast du den Heiligen Geist, ist mehr eine Frage nach mehr und weniger, nach intensiver und umkämpfter, nach leichter und schwerer und so weiter und so fort. Das heißt, wenn wir jetzt über den Heiligen Geist reden und hast du den Heiligen Geist und so, dann ist das mehr so eine Frage. Die Theologenantwort ist übrigens, wenn du Christ bist, hast du den Heiligen Geist. Ja? Also alle die Ecken, also wenn irgendwie Leute dich erschrecken wollen und sagen, wenn XYZ, dann hast du nicht den Heiligen Geist. Quatsch, nur mal so. Aber das ist jetzt wieder die Theologenecke. Ne? Praxisecke geht das mehr um graduelle Geschichten. Wie ist das? Und dann merken wir auf einmal die Frage nach dem Heiligen Geist. Also währenddessen die Frage nach dem Heiligen Geist, wenn es so eine Ja-Nein-Frage ist, dann unterscheidet sie zwischen Christen und Nicht-Christen. Wer zu Christus gehört, hat den Heiligen Geist. Wer nicht zu Christus gehört, hat den Heiligen Geist nicht. Das ist eine Ja-Nein-Frage. Und dann haben wir, ist diese Frage, diese Heilige Geist-Frage, so eine klare Trennungsfrage zwischen Menschen. Wenn es zur graduellen Frage wird, dann merken wir auf einmal, wie Christen und Nicht-Christen sehr eng zueinander rücken. Nämlich dann ist das für Christen so, dass sie sagen, ja, aber. Und für Nicht-Christen ist dann die Antwort häufig, nein, aber. Christen würden sagen, ja, aber es könnte mehr sein. Ja, aber es könnte intensiver sein. Ja, aber ich habe schon mal stärker gespürt. Oder ich habe ihn schon mal stärker gespürt. Und Nicht-Christen können sagen, nein, den Heiligen Geist habe ich nicht, aber manchmal spüre ich Gott. Oder nein, aber da ist so ein Hunger in mir. Und ihr merkt, wenn wir das zu einer graduellen Frage machen, dann ist das mehr eine Geschichte, die irgendwie zueinander führt. Dann ist das eine Frage, wo wir merken, da sind Christen und Nicht-Christen gar nicht so weit voneinander weg. Sondern für alle, die irgendwie ein geistliches Interesse haben, ist die Frage nach dem Heiligen Geist, führt in dieselbe Richtung, nämlich zu sagen, ja, ich will mehr. Ich will mehr. Wir werden ein paar Predigten zum Heiligen Geist machen jetzt in diesen Wochen. Und ich würde gern mal so was Grundsätzliches nochmal sagen zum Thema Heiliger Geist, also zu Gott in mir. 5 Überschriften dazu. Und die werde ich aber jetzt nicht ausführen. Also das eine ist, dass ich denke, der Heilige Geist ist die Verankerung im Fundament. Also wenn wir Christen geworden sind, dann gehören wir zu Gott und Gott gehört zu uns und irgendwie sowas. Aber dass das tatsächlich Ereignis wird, wie das mein Theologe genannt hat, dass das tatsächlich greifbar wird, das geschieht durch den Heiligen Geist. Jemand hat mal vor vielen, vielen Jahren gesagt, das ist theologisch nicht ganz richtig, aber wir reden ja hier über die Praxis. Gott der Vater, ne, Gott über uns, Gott der Sohn, Gott für uns oder Gott neben uns, der Bruder und Gott der Heilige Geist, Gott in uns. Ja, das hilft so ein bisschen zu sagen, so wie ist denn das jetzt mit dem Heiligen Geist, wie soll ich das begreifen oder so. Ne? Verankerung im Fundament. Das Zweite, was da sich natürlich ein bisschen daraus ergibt, ist Gottes spürbare Nähe. Wenn hier Leute sitzen und sagen, ich spüre Gott nicht, dann ist das eigentlich die Frage nach dem Heiligen Geist. Dann ist es die Frage danach zu sagen, hey, Gott, ich spüre dich nicht, Klammer auf, ich weiß gar nicht, ob es dich gibt, Klammer zu, ich weiß gar nicht, ob ich jetzt gerade gegen irgend so eine Raufasertapete spreche, aber ich wäre jetzt bereit. Ja? Dann ist das eigentlich die Einladung, Heiliger Geist, komm. Das ist übrigens ein gutes Gebet. Das ist ein gutes Gebet für Christen wie für Nichtchristen. Das Dritte, und das merkt ihr, ergibt sich auch wieder aus einer Gottes spürbare Nähe, die ganze Geschichte der Kommunikation. So, weil eben Gott in mir. Ich kann mit Gott kommunizieren, indem ich die Bibel lese. Und dann ist das ja mehr was von außen kommt. Ich kann mit Gott kommunizieren, indem ich anderen Christen zuhöre, in denen und mit denen Gott ja auch seine Geschichte hat. Aber Christsein ist eben auch ein Kommunizieren mit Gott in mir. Und damit meine ich nicht, dass wir alle als kleine Götter geboren werden, was nicht stimmt, sondern ich meine damit, dass da, wo wir unser Leben Gott öffnen, wo wir Gott einladen, wo wir uns retten lassen von Gott, wo er uns greift, da fängt er an, sich auch mit uns zu verbinden und in uns Wohnung zu nehmen. Und dann beginnt dieses Reden Gottes. Dieses Reden Gottes, er hat so ein paar Melodien, die pfeift er wie ein Ohrwurm. Das ist manchmal ein bisschen nervig, aber das macht er permanent. Zum Beispiel sagt die Bibel, Römer 8, habe ich jetzt hier nicht als Bibelstelle stehen, aber Römer 8 heißt, Gottes Geist bezeugt unserem Geist, dass wir Kinder Gottes sind. Ja? Wie so ein Ohrwurm. Ja? Also du bist noch gar nicht richtig morgens wach, da ist er die ganze Zeit am Rumflöten und sagt, du bist Gottes Kind. Du bist Gottes Kind. Du bist Gottes Kind. Manche von uns können das hören, manche von uns nicht. Aber hören müssen wir es alle. Also es gibt so einen Grund, Töne, die irgendwie da sind, und dann gibt es dieses ganz Spezielle. Das, was Elena beschrieben hat mit deiner Oma war das, ne? Mit deiner Oma, ne? Also, das ist manchmal eben ins sehr, sehr, sehr präzise Klein-Klein des Alltags reingeht. Gott will ja, dass unser Leben gelingt, und ein Teil davon ist, dass er zu uns redet von innen heraus. Das Vierte, der Heilige Geist ist Kraft für Herausforderung. Das Leben ist kein Ponyhof. Und für kleine Kinder ist selbst ein Ponyhof schon eine Herausforderung. Unser Leben ist noch mal ein bisschen komplizierter. Und dann kommt Gott und sagt, ich will in dir wohnen. Wir schaffen das. Er gibt Kraft für Herausforderungen. Ein Unterthema davon wäre auch sowas, die Herausforderung als Christ in dieser Welt zu leben und von Jesus zu reden. Kraft für Evangelisation, dass das, was wir sagen, auch bei Leuten irgendwie ankommt oder das, was wir leben, von Leuten noch irgendwie gelesen werden kann. Und das Fünfte, es ist die Kraft, anders zu sein. Denn Christsein, das merken wir, wenn wir die Bibel aufschlagen im Neuen Testament, ist ja nicht in allererster Linie eine ethische Herausforderung, aber ist dann im Vollzug ein immer mehr anders werden. Das ist so, wie wenn ich umziehen würde nach Korea und langsam lernen müsste, Koreaner zu werden. so ist das, wenn wir Christen werden. Wir hören auf, Deutsche zu sein und beginnen, Christen zu sein. Und das merken wir dann, ne, bei Leuten, die irgendwohin umziehen, dass es ein bisschen lächerlich ist, wenn die am nächsten Tag irgendwie bessere Koreaner als die Koreaner sind. Und so ist das bei uns auch. Das sieht manchmal ein bisschen lächerlich aus. Und es soll immer mehr natürlich werden, dass wir eben nicht Deutsche sind, sondern dass wir Christen sind. Und so geschieht die Kraft der Veränderung, die in uns wirksam ist, die uns immer mehr verwandelt in das, was Gott in uns sieht. Heiliger Geist. Wenn wir in der Bibel die Geschichten lesen des Neuen Testamentes, also mit Geschichten meine ich die vier Evangelien, die vier Lebensgeschichten Jesu und dann danach die Apostelgeschichte, die Geschichte der jungen christlichen Kirche so in den ersten 20 Jahren, dann ist ja klar, dass wenn man so Geschichten niederschreibt und irgendwie sowas, dann werden natürlich die knalligen Sachen viel mehr erzählt als das Allgemeine. Ja? Also nur durchgeknallte Autoren schaffen das irgendwie auf 800 Seiten einen Tag zu erzählen. Nein, sondern man nimmt sich diese 20 Jahre und sagt, oh, was waren denn die Höhepunkte? Und so, deswegen sind natürlich so die sehr Erlebnisse, ne? Findet man natürlich mehr in der Bibel. Was wir aus diesen Erlebnissen gelernt haben, ist zum Beispiel in der Apostelgeschichte 2 und in der Apostelgeschichte 4 und in der Apostelgeschichte 8 erleben teilweise dieselben Personen Erfüllung mit dem Heiligen Geist. Sehr unterschiedlich, wie das passiert. Ich lese das jetzt nicht vor. Ich bin ganz froh über diese Abfolge von Berichten, weil sie uns was eben darüber sagt, dass das nicht etwas ist, was einmalig passiert. Was vielleicht sowas wie erstmalig passiert und dann mehrmalig passiert oder so, keine Ahnung. Wie gesagt, das ist so Streiten um Begriffe. Es ist etwas, was immer wieder geschieht. Ich dachte mir, ich will euch so ein bisschen nochmal Lust machen auf das Ganze. Im Epheserbrief in Kapitel 5, da schreibt Paulus, berauscht euch nicht mit Wein, also ne, haut euch nicht die Hucke voll, so, ne, und das, aber mit dem Zentrum Rausch, ne, worin Ausschweifung ist, sondern werdet voll Geist. Das ist ganz lustig. Ne? Paulus bringt hier das Weinsaufen oder Schnaps vernichten oder irgendwie sowas, ne? Und die Wirkung, die damit einhergeht, man wird irgendwie ein bisschen gelöster und so, ne? Also das Ganze vergleicht er alternativ mit der Erfüllung mit dem Heiligen Geist. Das ist übrigens die klassische Bibelstelle von all den Leuten, die sagen, ja, wo der Heilige Geist ist, na, da Leute fallen um und alles was weiß ich und so weiter und so fort. Ne? Also von daher, das ist erlaubt, dass Leute umfallen, wenn sie in Berührung kommen mit Gott. Das gibt's durch die ganze Bibel hinweg, gibt's Leute, die haut das einfach um, wenn Gott kommt. Und wenn dir das passiert, dass es dich umhaut, wenn Gott kommt, kein Problem. Manche von uns hat es schon umgehauen, weil eine Frau gekommen ist. Ne? Also so von daher, das ist okay. Das ist, so sind Menschen. Ne? Das ist nicht irgendwie ein Zeichen davon, von besonders viel Heiliger Geist, besonders weniger Heiliger Geist. Es sagt ja mehr von meiner Standhaftigkeit. Aber das ist, so sind Leute eben verschieden. Auf jeden Fall ist es spannend, dass offensichtlich Paulus, wenn man ihn fragen würde, ist die Frage nach dem Heiligen Geist eine nüchtern theologische Frage. Ja? Dann hätte Paulus wahrscheinlich sich lachend unter dem Tisch wiedergefunden. Nein, natürlich ist das keine nüchterne Frage. Es ist die Frage nach Leben. Es ist die Frage nach Herzschlag. Es ist die Frage nach Intensität. Keine nüchterne Frage. Es ist die Gegenfrage zu: Oh, ich muss mir mal wegknallen. Ja, ich muss mal abschalten. Ich muss mal rauskommen. Also irgendwie so. Und das Gegenstück dazu ist Heiliger Geist. Ich möchte mit euch jetzt durch so ein paar Bibelstellen durchgehen. Wie gesagt, das ist mir erst vorhin so richtig eingefallen. Das wird jetzt ein bisschen chaotisch, egal. Also, 2. Korintherbrief, Kapitel 7, Vers 4. Da ist ich bin mit Trost erfüllt. Ich bin überreich an Freude bei all unserer Bedrängnis. Und ich möchte, dass ihr auf das Wort erfüllt achtet. Paulus redet davon, dass wir voll des Heiligen Geistes werden sollen. Und immer, wenn Paulus von voll werden redet, von erfüllt werden redet, also immer, wenn es um diese Sachen geht, geht es ihm um eine bestimmte geistliche Dimension, die für ihn alles irgendwie dasselbe meint. Also wenn er hier in dieser Passage davon redet, ich bin mit Trost erfüllt, ich bin überreich an Freude bei all unserer Bedrängnis, dann redet er auch von Erfüllung, von Heiligen Geist. Das gehört zusammen. Das ganze Ding gehört zusammen. Wir strecken uns nicht nach dem Heiligen Geist aus, weil das eine bestimmte spirituelle Übung ist, die man mal absolviert haben sollte, sondern weil wir wollen, dass unser Leben von den 8 Töpfen, die in unseren Motor eingebaut sind, auch mit 8 Töpfen läuft. Und nicht auf 3, 4 und ganz viel Gestink da hinten und wie auch immer. Nein, wir wollen, dass unser Leben rasen kann. Und wir wollen, dass es Spaß macht. Und wenn wir das Gaspedal drunter drücken, dass der Sound kommt. Noch darf ich das Bild verwenden, ne? Ich weiß, in ein paar Jahren, das ist eigentlich schon jetzt nicht mehr opportun. Aber egal, ihr wisst, was ich meine. Im Philipperbrief. Philipperbrief Kapitel 1. Und um dieses bete ich, sagt Paulus, dass eure Liebe noch mehr und mehr überreich werde in Erkenntnis und aller Einsicht, damit ihr prüft, worauf es ankommt, damit ihr lauter, also laut nicht im Sinne von leise, sondern laut im Sinne von rein, damit ihr lauter und unanstößig seid auf den Tag Christi, erfüllt mit der Frucht der Gerechtigkeit, die durch Jesus Christus gewirkt wird, zur Herrlichkeit und zum Lobpreis Gottes. Also Paulus betet um mehr und mehr Liebe, und dieses erfüllt und erfüllt und erfüllt, das klingt so ein bisschen so wie, jetzt kannst du mal aufhören mit Gießen, ne? ist voll, ne? So, ne? Damit wir erfüllt werden mit Frucht der Gerechtigkeit. Gott will, dass unser Leben gelingt. Gott will, dass unser Leben volle Fahrt aufnehmen kann. Darum geht es bei der Frage nach dem Heiligen Geist. Im Römerbrief, Kapitel 15, Vers 13. Der Gott der Hoffnung aber erfülle euch mit aller Freude und allem Frieden im Glauben, damit ihr überreich seid in der Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes. Ich weiß nicht, wie euch das geht, aber manchmal geht es mir so, wenn ich Paulus lese, kleine Kinder sind meistens draußen, ne? Also wenn ich Paulus lese, dann geht es mir so, als wenn ich ein bisschen zu viel geraucht habe. Der Typ hat doch, das ist doch ein bisschen viel, oder? Also was der hier beschreibt, ist doch irgendwie, da sagt man die ganze Zeit, Paulus, mal ganz ruhig, komm mal zurück auf den Teppich. Der Gott der Hoffnung aber erfülle euch mit aller Freude und allem Frieden im Glauben. Ja, ja, genau. Komm du mal runter. Ne? Komm du mal in meinen Alltag. Na, der Alltag des Paulus sah so aus, dass er von Spenden gelebt hat, dass er mehrfach inhaftiert worden ist, dass er mehrfach wegen seines Glaubens geschlagen worden ist. Wir wissen von mindestens einer Steinigung, die ziemlich am Anfang seines Weges gewesen ist. Also wenn man Paulus gesehen hat, hat man wahrscheinlich einen Mann gesehen, der vernarbt durch die Gegend gelaufen ist, der irgendwann wegen seines Glaubens gestorben ist. Und der schreibt so ein Zeug. Der Gott der Hoffnung aber erfülle euch mit aller Freude und allem Frieden im Glauben, damit ihr überreich seid in der Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes. Der meint das ernst. Der meint das wirklich ernst. Hier redet nicht irgendein Theologe über irgendwelche Wahrheiten, sondern hier redet einer, der mitten im Leben steht und der ein Leben führt, mit dem die meisten von uns, glaube ich, nicht tauschen wollen würden. Und er sagt, ich bete darum, dass euer Leben voll wird. Paulus würde sagen, Mensch, ihr seid doch arme Schweine. Ihr seid ja gar nicht ganz voll. Das ist cool. Von ihm lasse ich mir das gerne sagen. Römerbrief Kapitel 1, Vers 29, also am Anfang. Nee, Quatsch, was sage ich denn da? Das ist Blödsinn. Falsche Stelle. Kolosser 1. Neun und zehn. Deshalb hören wir nicht auf, von dem Tag an, da wir es gehört haben, also wir haben gehört, dass von eurem Glauben und von eurem Christsein und von eurer Liebe und so, ne? Also die Kolosser, die waren verhältnismäßig gut drauf. Deshalb hören wir auch nicht auf, von dem Tag an, da wir es gehört haben, für euch zu beten und zu bitten, dass ihr mit der Erkenntnis seines Willens erfüllt werdet, in aller Weisheit und geistlichem Verständnis, um des Herrn würdig zu wandeln, zu allem Wohlgefallen, fruchtbringend in jedem guten Werk und wachsend durch die Erkenntnis Gottes. Wir hören nicht auf, für euch zu beten und zu bitten, dass ihr erfüllt werdet mit der Erkenntnis seines Willens. Und da merken wir wieder, es geht nicht darum, dass wir ganz viel schlaues Wissen hier reinkriegen, sondern für Paulus ist das so, dass er sagt, oh, ich will, dass ihr so reingetaucht werdet in die Gegenwart Gottes und dass Gott sich so reinsaugt in euer Leben, dass all diese Dinge passieren. Wir reden hier von einem graduellen Erfülltsein mit dem Heiligen Geist. Wir reden von mehr und mehr und mehr und mehr. Wir reden davon, ich habe das selber nie erlebt, aber ich weiß es von ein paar Leuten, von einigen habe ich es gehört, von anderen habe ich es gelesen, die gesagt haben, irgendwann habe ich gerufen, hör auf, ich kann nicht mehr. Ist zu viel. Einige von uns haben das so erlebt in den Erfahrungen so ihres Verliebtseins, ne, dass man irgendwie dann irgendwann denkt, so, oh, besser kann es gar nicht mehr werden. Und dann heiratet man und sieht, es wird noch besser. Epheser, ich gehe nochmal in Epheserbrief. Epheserbrief Kapitel 3, Vers 16 bis 19. Es ist ein Gebet. Er gebe euch nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit, mit Kraft gestärkt zu werden durch seinen Geist an dem inneren Menschen, da wo der Geist Gottes verankert ist. Dass der Christus durch den Glauben in euren Herzen wohnt und ihr in Liebe gewurzelt und gegründet seid, damit ihr entstande seid, mit allen Heiligen völlig zu erfassen, was die Breite und Länge und Höhe und Tiefe ist und zu erkennen, die Erkenntnis übersteigende Liebe des Christus, damit ihr erfüllt werdet zur ganzen Fülle Gottes. Der betet Sachen, ne? Gott will, dass dein Leben voll ist. Gott will dein Leben 5.1 Sound, volle Farben, 4K-Bild und noch mehr. Gott will. Gott will. Und ich könnte jetzt alleine, ne, diese, wenn ihr euch zu Hause nochmal eine Stelle angucken wollt, wäre es vielleicht wirklich diese Epheser 3, 16 bis 19, die wir gerade jetzt hatten. Wenn ihr es so durchgeht und das so durchbuchstabiert, dann kann ich nur hoffen, dass es bei dem einen dazu führt, dass er sagt, oh, ich merke, wie mein Hunger wächst. Und das ist gut. Und vielleicht ist der ein oder andere da, der sagt, hey, das ist der Hunger, den ich spüre. Und das ist auch gut. Es gibt eine Adresse für diesen Hunger, das ist Gott selbst. Diesen Hunger kann niemand sonst stillen. Übrigens auch kein Verliebtsein und keine Ehe. Ich gehe nochmal zum Abschluss auf die Stelle, die wir vorhin einmal kurz hatten. Berauscht euch nicht mit Wein, worin Ausschweifung ist, sondern werdet voller Geist. indem ihr zueinander in Psalmen und Lobliedern und geistlichen Liedern redet und dem Herrn mit eurem Herzen singt und spielt. Sagt alle Zeit für alles dem Gott und Vater Dank im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Ordnet euch einander unter in der Furcht Christi. In ganz vielen Bibeln ist zwischen Vers 20 und 21 so eine Überschrift nochmal reingezogen. In meiner Bibel ist zum Beispiel so, dass zwischen Vers 21 und Vers 22 das so ist, als wenn der Satz weitergeht. In der Realität ist das so, dass tatsächlich Vers 18 bis 21 ein Satz ist. Die Griechen liebten lange Sätze. Ja? Also die formvollendete griechische Satz ist so, dass ein normaler Schüler damit eine 3-Stunden-Arbeit sich abarbeiten kann. Ja? Und dann fragst du dich immer, wo ist das tragende Verb? Hier in dieser Stelle, Epheser 5, 18 bis 21, ist das tragende Verb, der tragende Befehl ist, werdet voll Heiligen Geist. Und dann sagt er, indem ihr, was denn alles? Wir sollen uns einander unterordnen. Wir sollen dankbar sein. Wir sollen diesem Dank Ausdruck verleihen. Wir sollen singen. Es kann sein, dass einige von euch nicht singen können. Ich sage dir, noch nicht. Sing 10 Jahre und du kannst singen. Weil es biblisch ist. Gott freut sich sogar an deinem speziellen Männergesang. Paulus sagt sogar, dass du dadurch erfüllt wirst mit dem Heiligen Geist. Deswegen singen wir so viel. Weil wir es lernen müssen, reinzukommen in das, was normal ist vor Gott, nämlich Dankbarkeit und Unterordnung und Lobpreis. Ausdruck zu verleihen für all das Gute, was Gott in unser Leben reingelegt hat. Dass wir uns nicht mehr unseren Platz im Leben erkämpfen müssen. Nein, wir sind beschenkt. Und in dieser Überschrift heißt es dann, werdet voll des Heiligen Geistes. Und ich will das nicht überstrapazieren, aber dieses werdet voll des Heiligen Geistes müsste man hier ergänzen mit werdet andauernd erfüllt mit dem Heiligen Geist. Das ist ja auch nicht so, dass man sich einmal irgendwie eine Flasche Wein reinzieht und dann ist man die nächsten 3 Jahre besoffen, sondern hier, was hier drin steht, ist tatsächlich ein immer wieder und wieder und wieder. Die griechische Sprache drückt das sehr viel präziser aus als die deutsche. Wir Deutschen sind da nicht so gut in dieser Frage von punktuell und andauernd. Hier an dieser Stelle, in dieser Epheser-Stelle ist sehr deutlich, dass es was Andauerndes meint. Werdet immer wieder und immer wieder und immer wieder erfüllt mit dem Heiligen Geist. Es ist etwas Graduelles. Es gibt ein Mehr. Es gibt ein deutliches Mehr. Wenn wir über den Heiligen Geist reden, dann kann sich jetzt jeder aus dieser Fragestellung verabschieden, es zu einer theologischen Frage machen und sagen, habe ich nicht, keine Ahnung, mal irgendein schlaues Buch lesen. Wir können das auch zu einer graduellen Frage machen und dann wird es spannend. Nämlich zu sagen, bin ich satt? Bin ich gesättigt? Habe ich das Gefühl, dass das Glas meines Lebens bis oben hin voll ist? Ich denke mal, die allermeisten von uns müssen ehrlicherweise sagen, nee, das ist nicht der Fall. Aber das ist nicht was, wo Gott sagt, da siehst du, habe ich doch gesagt, sondern es ist was, wo Gott sagt, ja. Ja, und ich habe eine Antwort. Ich habe mehr für dich. Ich habe mehr für dich. Und ich will, dass du mehr hast. Ich will nicht, dass dein Leben von Kampf zu Kampf, von Schwierigkeit zu Schwierigkeit und irgendwie so. Nein, ich will, dass dein Leben gelingt. Wir haben hier so viel gelesen jetzt in diesen Versen, die ich alle so runtergelesen habe, über Fülle, über Frucht, letztlich über Gelingen. Darum geht es. Wir feiern heute Abend mal und gibt verschiedene Formen, wie man das jetzt alles irgendwie aufgreifen könnte, was wir jetzt hier gepredigt haben, was ich jetzt hier gepredigt habe. wir werden das reinpacken ins Abendmahl. Beim Abendmahl ist es so, dass jeder eingeladen ist, der mit Jesus leben will, der Jesus folgen will. Uns interessiert nicht, aus welcher Kirche du kommst, weil ich glaube, Gott interessiert das auch nicht, aus welcher Kirche du kommst. Deswegen grundsätzlich, du bist eingeladen.